Wir haben uns hier eine kleine Leseecke eingerichtet. Es geht jetzt um Bücher. Die Vorstellung, wieder in einen kalten Krieg zu rutschen, ist leider top aktuell. Im Jahr 1974 war der Kalte Krieg real und Deutschland ein gespaltenes Land. Annette Wieners Roman Diplomatenallee spielt im Jahr 1974, genauer gesagt in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Und unsere Literaturexpertin Margarete von Schwarzkopf fand diesen Roman sehr spannend. Hallo Margarete.
Ja, hallo, guten Tag.
Historischer Ausgangspunkt des Romans ist die Einrichtung einer ständigen Vertretung der DDR in Bonn. Warum war das eine brisante Geschichte?
Naja, Kalter Krieg, Höhepunkt erreicht und man wollte dennoch natürlich mit der DDR in verhältnismäßig friedlicher Partnerschaft leben. Und dann war man soweit tatsächlich, dass die DDR gesagt hat, wir errichten eine Art Botschaft, auch für Menschen, die hin und her reisen wollen, also alles, was Botschaften haben. Aber so einfach ist das natürlich nicht gewesen, denn es war natürlich eine Zeit, wo man sich gegenseitig misstraute und dann natürlich Mitarbeiter zu finden von DDR-Sicht aus Westdeutschland durchaus, die dem entsprachen, was die DDR wollte, war nicht einfach. Und das ist eins der Themen in diesem Buch. Und das ist ganz interessant, was da für Hintergründe geschildert werden.
Im Roman aber dreht sich alles um die Inhaberin eines Schreibwarenladens, Heike. Was hat sie mit dem deutsch-deutschen Verhältnis zu tun?
Sie hat ihren Laden ganz in der Nähe des Bundestags. Zusammen mit ihrem Mann Peter macht sie das. Aber sie hat auch eine ganz andere Aufgabe schon gehabt. Sie hat studiert bei einem Professor mit dem schönen Namen Buttermann und sie ist gelernte Graphologin. Das war in der Zeit wirklich gang und gäbe, dass Graphologen sich ja Bewerbungen ansahen, die natürlich alle mit der Hand geschrieben werden mussten und dann sagen konnten, wenn das X krumm ist oder das R nach links geht oder das L nach rechts, dann ist mit dem Charakter dies oder jenes. Und Heike wird eben in diesen Fall um die DDR, neue DDR-Botschaft, ständige Vertretung mit hineingezogen.
Und es gibt irgendwie eine Anfrage ihres Graphologie-Professors, oder?
Ja, Professor Buttermann möchte seine beste Studentin mit hineinziehen. Die möchte überhaupt nicht, denn sie lebt mit ihrem Mann ein sehr unpolitisches Leben. Allerdings ganz in der Nähe, wie gesagt, vom Bundestag. Sie sieht auch ständig die Abgeordneten. Sie sieht auch sozusagen die ständige Pressekonferenz. Sie kennt sozusagen ihre Pappenheimer. Und dann sagt Buttermann, wir brauchen dich. Die DDR will Leute einstellen. Wir brauchen aber jemanden wie dich, Expertin für Graphologie, besser noch als der alte Professor. Wobei der eine ganz dubiose Rolle spielt, wie man nachher erfährt. Und dann erklärt sie sich bereit, mitzuwirken. Und natürlich ist das Ganze ein bisschen auch ein Spionageroman, denn da kommen natürlich auch Kräfte auf, die natürlich nicht nur das Beste wollen. Und die Graphologie alleine kann ja einen Charakter oder eine Biografie nicht beschreiben.
Ich finde es jetzt schon mal ganz interessant. Glaube, es lohnt sich, das zu lesen. Was gefällt dir an dem Buch?
Sehr viel Zeitkolorit. Ich meine, die frühen 70er Jahre habe ich in Bonn auch erlebt. Ich habe übrigens fast zu derselben Zeit meinen ersten Job gehabt bei der katholischen Nachrichtenagentur. Und man höre und staune, wir hatten dort einen DDR-Spion, der dann irgendwann nicht über die Graphologie enttarnt wurde, sondern aufgrund anderer Hinweise. Aber da war das gang und gäbe, dass wirklich auch Spitzel, Spione, Agenten, Romeos, wie ja viele hießen, die sich an die Sekretärin heranmachten, um da Sachen herauszubekommen, in der Bundeshauptstadt Bonn zugange waren. Und das Buch gibt sehr viel von dieser Atmosphäre wieder. Die Geschichte ist spannend, ein bisschen James Bond. Die Hauptfigur Heike ist sympathisch. Und dieser Professor Buttermann ist so, wie man manchmal seine Professoren damals erlebt hat, nicht immer nur liebenswert.
Diplomatenallee heißt der neue Roman von Annette Wieners. Er ist bei Blanc-Valais erschienen. Roman Nummer 2, den wir Ihnen heute vorstellen mit Margarete von Schwarzkopf, heißt Ich bin ja heute so glücklich. Und vielleicht kennen Sie den alten Schlager aus dem Jahr 1931, Ich bin ja heute so glücklich, von der Schauspielerin Renate Müller. Sie war sehr berühmt zu ihrer Zeit, aber ihr Schicksal berührt. Und die Autorin Charlotte Roth hat über sie einen autobiografischen Roman geschrieben. Margarete, warum war Renate Müller so beliebt, sogar in Hollywood? Sie war ja weder Vamp noch ein Püppchen.
Nein, sie war eine interessante Frau. Sie war ungewöhnlich. Sie fing natürlich zu Stummfilmzeiten an. Da war sie schon sehr populär. Und dann stellte sich heraus, dass diese Schauspielerin im Gegensatz zu ganz vielen anderen auch eine wunderbare Stimme hat. Sie war ausgebildete Sängerin. Darum singt sie auch so wunderschön in dem Film Die Privatsekretärin 1931. Ich bin ja heute so glücklich. Mit dem Film hat sie dann den Durchbruch erlebt, also sozusagen ganz anders als viele Schauspieler ihrer Zeit, die mit dem Aufkommen des Talkies, wie das ja genannt wurde, auf einmal ihre Karriere beenden mussten, weil die Stimme piepsig war oder sie einen furchtbaren Dialekt sprachen. Renate Müller stammte aus München, aus einer sehr guten Familie. Sie war also wirklich gut, hatte gute Ausbildung, sie hat auch Gesangsausbildung. Und sie konnte bestehen in dieser neuen Zeit, als der Stummfilm langsam aber sicher von der Leinwand dahinschwand.
Mhm. Aber ganz im Gegensatz zu ihrem Lied, ich bin ja heute so glücklich, war sie gar nicht so glücklich? Woran hat das gelegen?
Es ist eine sehr tragische Figur, die Renate Müller. Sie war außerordentlich, wie gesagt, präsent. Sie war kein Vamp. Dazu sah sie auch zu, wie wollte ich sagen, wenig aufgedonnert aus. Sie sah sehr natürlich aus. Das war ihr Erfolg. Sie war auch nicht dumm. Sie war, wie gesagt, auch kein Püppchen. Sie dachte nach. Sie war politisch nachdenklich. Und dann hatte sie einen Lebensgefährten oder Freund, einen jungen Juden. Und das natürlich nach 1933 bedeutete, dass das Leben für sie nicht mehr so einfach war. Ihr Freund ist nach Paris dann geflüchtet. Sie ist nicht hinterhergegangen, sie hat noch in Filmen mitgespielt, aber so nach 1936 merkt man, dass die Gestapo sie ständig im Auge hatte und auch wenn sie immer noch erfolgreich war, durfte sie nicht in jedem Film mitspielen und sie musste in einem Propagandafilm mitspielen, den sie verabscheut hat. Und Hitler hat sie immer wieder eingeladen, sie ist zweimal hingegangen, beim dritten Mal hat gesagt, nein, ich möchte nicht. Das war natürlich für sie eine Art, nicht Todesurteil, aber es war natürlich eigentlich das Ende ihrer Karriere damit eingeläutet.
Welches Bild zeichnet Charlotte Roth jetzt von ihr?
Es ist das Bild einer Frau, die kämpft mit ihren Waffen gegen ein politisches System, ohne dass sie politisch wirklich geworden ist. Es ist eine Frau, die ihren Beruf Schauspielerei ernst genommen hat, die sich bewährt hat, die aber auch nicht lassen wollte von ihrer großen Liebe, was viele ja damals aus opportunistischen Gründen taten, dass sie ihre jüdischen Frauen, Männer sozusagen wegschickten. Das hat sie nicht getan. Sie ist dann nachher leider drogen- und alkoholsüchtig geworden, weil sie mit diesem Druck, der auf sie ausgeübt wurde, gerade von der Gestapo, nicht mehr zurechtkam. Und das führte ja auch 1937 zu ihrem sehr tragischen frühen Tod mit 31 Jahren. Also sie war am Höhepunkt ihrer Karriere, die da langsam abflaute. Sie hätte nach Hollywood gehen können, hat es aber nicht gemacht, ist in Deutschland geblieben. Und das war dann ihr Verhängnis.
Und die Todesursache, also die Ursache ihres frühen Todes vor allen Dingen, ist ja bis heute umstritten. Legt sich die Autorin denn da fest?
Auch nicht ganz, denn die Todesursache war, dass sie aus dem zweiten Stock ihrer Villa in Dahlem gestürzt ist. Sie hat sehr viel Alkohol getrunken. Und die Frage war lange Zeit, war das ein Suizid? Wohl nicht, denn sie war auch eine gläubige Katholikin, das hätte sie nie gemacht. Zum Zweiten, Unfall ist das Möglichste, wahrscheinlich die Lösung. Es gibt natürlich auch die Frage, hat da jemand nachgeholfen, wie das so in Krimis oft ist. Ihre beste Freundin hat sie gefunden, hat sie ins Krankenhaus gebracht und da ist dann Renate Müller nach 2 Wochen verstorben, 1937. Bis heute nicht geklärt, es gab einen Film mit Ruth Leuwerig, der ganz klar sagt, es war Suizid und dagegen hat die Familie Müller auch lange Zeit prozessiert, weil sie gesagt haben, es ist nicht klar erwiesen. Das Buch gibt kein endgültiges Urteil ab, aber wir erleben eine Frau, die einem zutiefst sympathisch wird mit all ihren Schwächen und all ihren Stärken. Und wir lernen auch viel über den deutschen Film in den 30er Jahren.
Was ist denn für dich lesenswert? Was würdest du sagen, nachdem du es gelesen hast? Wie ist dein Urteil?
Ich mag das Buch, weil ich erstens diese Schauspielerin, ich habe sie mal in irgendeinem Film gesehen, sehr sympathisch finde, eine wirklich tragische Figur. Sie war eine gute Schauspielerin. Die Autorin hat einige Filme erfunden, die es nicht gegeben hat mit Renate Müller, aber die dem Geist der Zeit entsprechen. Ja, ich habe auch viel gelernt über den Film in dieser Zeit und gerade den Film der Leute, die nicht emigriert sind, so wie die großen Fritz Lang und so weiter, die ja Deutschland alle verlassen haben. Ein sehr lesenswertes Frauenporträt und auch, wie gesagt, erschütternd, aber auch gelegentlich mit einem gewissen liebenswerten Humor geschrieben. Also durchaus sehr gelungen.
Charlotte Roth hat in ihrem Roman »Ich bin ja heute so glücklich« die bewegende Geschichte des Lebens der Schauspielerin Renate Müller nacherzählt. Der Roman ist erschienen bei Drömer Knauer. Margarete von Schwarzkopf, ganz lieben Dank für diese Buchtipps.
Und heute allen einen schönen Tag.
Jawohl, schönen Sonntag.